In unserer Bibelbetrachtung sind wir jetzt bei Kapitel 11 und 12. Wir werden die doch parallel oder zusammen betrachten, weil die so vom Ablauf her doch nochmal, doch auch sehr zusammenhängend sind. Das ist so erstmal die grobe Gliederung, eine verfeinerte Gliederung über die einzelnen Momente in Kapitel 11. Es ist der Abschluss der Hauptkämpfe und wir haben jetzt so von Kapitel 1 bis 11 20 Jahre der Geschichte erfasst. Für uns ist das immer so, wir lesen eins von einer Schlacht oder so, aber wahrscheinlich waren das doch Wochen, Monate auch, die da ins Land gingen. Und das ist hier, jetzt sind wir an der Stelle auch angekommen. Und wir wollen ja uns mit diesem Überblick über das Buch Josua auch die ganze Heilsgeschichte Gottes besser verstehen, sie auch für uns anwenden. Und auch das, was Gott damit beabsichtigte, da ein Volk oder sein Volk, das er auserwählt hat, denen das Land zu geben, es war ja alles nicht diese erste Aufgabe, dass sie da einfach wohnten, sondern es war die Heilsgeschichte, es war der Heilsplan. Und deswegen dürfen wir heute, so wie Bruder Jakob das auch praktisch gemacht hat, ein Herz für seinen Nachbarn und ihm sagen zu können, das Evangelium von Jesus, und das ist alles eine Frucht eigentlich von dieser ganzen Heilsgeschichte Gottes. Und das sollen wir auch immer wieder im Auge behalten. So, die Forscher, die jetzt die Bibel als ein Geschichtsbuch lesen, die sagen, das sind nicht wahre Geschichten. Das hat das Volk Israel sich so gewünscht. Sie hätten solche Siege. Man sagt einfach von der menschlichen Überlegung her, und wir merken ja das auch in diesem Bericht, es ist ja auch wirklich so, ist das nicht möglich gewesen, dass diese nicht ausgebildete Männer, die eigentlich keine Krieger waren, sondern Sklaven, die nicht Waffen hatten, die konnten nicht so eine Zivilisation, die damals da in dem Bereich der Palästina wohnten, bekämpfen. Und das stimmt auch. Es war ein Wunder. Normal sollte das auch nicht gehen. Und Josephus, der Geschichtsschreiber, der ja auch so ein Zeitgenosse kurz danach von Jesus war, der hat aus seiner Zeit folgende Daten gehabt, dass er sagt, diese nördliche Bündnis von Jabin, das war ja einer von den Königen, die im Norden sich jetzt zusammentun und sie haben das gehört, was da im Süden geschehen ist und dass die Mitte des Landes schon entmachtet ist von der Bevölkerung, dass Josua und das Volk Israel da zwei Städte ja ganz vernichtet haben, das südliche Bündnis praktisch überwunden haben und jetzt machen sie im Norden ein Bündnis. Und er sagt, da sind ungefähr 300.000 Krieger gewesen in diesem Bündnis, 10.000 Reiter und 20.000 Streitwagen. Das rechnet man. Das hatte Israel alles nicht. Die hatten nicht ein Pferd als Streitkampfmittel. Das wird später noch ja in den Erinnerungen und in den Psalmen besungen, dass sie das ohne diese mächtige Waffen, die eine rühmen sich mit Ross und Wagen, sagt Psalm 44, Wir aber rühmen uns mit der Macht des Herrn. Und das war ganz bewusst so auch. Das ist so die Lage, wo dieser Kampf jetzt stattfindet. Und ich werde diese Lagebeschreibung einmal kurz, diese ersten fünf Verse lesen. Und es geschah, als Jabin, der König von Hazor, es hörte, sandte er zu Joab, dem König von Madon, und zum König von Shimron und zum König von Achshaph und zu den Königen, die im Norden, im Gebirge und in der Steppe südlich von Kinneret. Da ist Kinneret. Also die ganze Gegend, alle Könige, und wir werden, deswegen sagen wir auch Kapitel 12, ist einfach eine Aufzählung von allen besiegten Königen in den ganzen Gebieten. Das waren 31. Aber hier sind jetzt eine Koalition von den nördlichen Königen und der eine, der ruft die dann alle zusammen, ist sozusagen der, der das Ganze organisiert. Und zu den Kanaanitern im Osten und im Westen, zu den Amoritern, den Hethitern, den Persitern, den Jebusitern auf dem Gebirge und zu den Hevetitern am Fuß des Hermann im Land Mizpah. Und sie zogen aus, sie und ihr ganzes Heerlager mit ihnen, ein Volk so zahlreich wie Sand am Meer, der am Ufer des Meeres ist, an Menge, sowie sehr, sehr viele Pferde und Wagen. Alle diese Könige trafen zusammen, sie kamen und lagerten miteinander am Wasser Merom, um gegen Israel zu kämpfen. Und sie haben das schon erwartet, dass Josua mit seinen Kriegsleuten hier nach Norden kommen würde als nächsten Feldzug und haben sich hier in der Gegend, gibt es in dem Gebirge ein Plateau und da ist so, sind so die, einige von den Quellen des Jordans. Es ist mit einem See und einem Sumpfgebiet umgeben. Das ist ein Bild von der jetzigen Zeit. So sieht das aus. Das ist ein See von ungefähr 5-6 Kilometer Länge und ist mit viel Sümpfen umgeben. Das, was wir hier sehen, sind einfach Vögel, Kraniche oder sowas. Ja. Da ist jetzt auch immer noch ein See. Und da haben sie sich sozusagen ihre Schutzgegend gesucht, um das Volk Israel da zu begegnen und sich da mit denen in Gefecht zu liefern. Es ist wieder ein großes Bündnis und wahrscheinlich wissen die von diesen Bewegungen, denn das Nächste, was geschieht, ist, dass selbst der Herr Josua wieder ermutigt und sagt zu ihm, fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit will ich sie alle vor Israel dahin geben und sie erschlagen. Ihre Rosse sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen. So, wir sehen hier, dass Josua hier auf etwas hingewiesen wird, dass sie nicht in die Versuchung kommen, wahrscheinlich diese als Beute genommene Pferde und Kriegswagen für sich zu nutzen. Sie sollen die nicht nutzen, sie sollen die Pferde lähmen und die Wagen verbrennen. Und das soll auch später heißen, mit der Hand des Herrn haben wir diesen Sieg errungen und nicht mit unserer Hand und nicht mit Waffen. Und somit ist das richtig, was die Geschichtsschreiber sagen, das ist unmöglich. Das ist unmöglich, menschlich gesehen ist das auch unmöglich, dass diese Kämpfe im Verhältnis miteinander, im Kampf wirklich auch so ausgetragen würden zugunsten Israels. Aber so wie wir das hier auch gelesen haben, wie wir das lesen, ich werde sie erschlagen. Deswegen ist das immer ein Kampf des Herrn. Einmal sind das sehr deutliche Worte, dass es mit so Hagel kommt und sie erschlägt. Hier ist das nicht erwähnt, aber welche Mittel, welche Handwerkzeuge Gott hier benutzt. Aber wahrscheinlich haben auch hier wieder die Kämpfer Israels weniger Menschen getötet, als da gefallen sind, sondern dass sie aus Gottes Hand das geschehen ist. Als die Stadt Israel gegründet wurde, jetzt neu, nach dem Strafgericht Gottes, das Jesus ja schon ausgesprochen hat und gesagt hat, dass sie zerstreut werden. Und jetzt ist ja schon vor unseren Augen wieder dieses Wunder. Wir sind ja Augenzeugen davon, dass es nach fast 2000 Jahren diesen Staat wieder gibt. Und es ist noch eine Sammlung, wie der Arnold Fruchtenbaum schreibt, es ist noch eine Sammlung des Volkes Israels im Unglauben. Es ist noch nicht das, was dass das Volk gläubig ist. Und das stimmt auch. Da sind sehr viele Menschen auch, die sind Atheisten, die glauben an nichts. Oder sie bekennen sich nicht zu dem Gott Israels im Herzen. Aber wenn man die Menschen fragt, warum sie da sind, dann können sie das gar nicht erklären. Zu denen wir gesprochen haben, die sagten, wir eigentlich lebten wir in Russland, von da sie kamen, besser materiell, waren wir da besser versorgt, hatten eine bessere Stellung, da wurde meine Bildung anerkannt, hier habe ich das weniger, wie der Mann sagte, aber ich weiß nicht warum, aber ich werde hier bleiben und ich werde hier nicht wegfahren. Und das ist so, was ja auch in dieser Zeit doch das Wunder ist vor unseren Augen, wie auch damals. Und als dieser Staat gegründet wurde am 15. Mai, das ist auch jetzt ein Jahrestag gewesen, da haben die ja schon damit gerechnet, also es wurde denen gar nicht erlaubt, ihren Staat auszurufen. Aber sie haben dem doch ausgerufen. Und dann hat Gott da so viele Wunder gewirkt, dass der damalige erste Ministerpräsident, der Ben-Gurion, folgenden Satz gesagt hat: Wer in Israel jetzt nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Ja, das ist mal ein umgekehrter Satz. Meistens Realisten glauben nicht an Wunder, aber er sagt, wer jetzt in Israel nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist, weil er muss es einfach zugeben, dass es so ist. Und das war schon viel, gerade so in dem ganzen Kriegsgeschehen, weil die Arabische Liga ist in der Nacht noch, als sie das ausgerufen haben, haben den Krieg erklärt. Und es war ja noch kein organisierter Staat in dem Sinne. Es waren viel wunderbare Geschichten und es gibt ein Buch davon. Das hat ein Enthüllungsjournalist, der eigentlich so Dinge enthüllt, um die Wahrheit ans Licht zu bringen und alle Mythen zu begraben. Der hat sich mal mit diesen Geschichten da befasst. Und er hat ein Buch rausgegeben, das gibt es auch als Verfilmung, als eine Dokumentation. Und das heißt Gegen jede Wahrscheinlichkeit. Und da sind 12 Episoden beschrieben von Geschichten, die menschlich gesehen nicht normal sind und wo Gott Wunder getan hat und dann auch seinem Volk so beigestanden ist, gerade in der unsere Neuzeit. Und so ist es auch damals geschehen. Das waren Wunderwege Gottes, dass das gar nicht so im kriegerischen Können der Israeliten war, sondern es sollte auch später so heißen, der Name Gottes sollte geehrt werden im Volk und sie sollten dadurch treuer, gottesfürchtiger und aber auch im großen Vertrauen zu Gott leben. Eine Geschichte von diesem Buch von dem Michael Greenspan will ich kurz erzählen. Da sind in dem, ich glaube, das war in dem Yom Kippur-Krieg, das war schon später, 1973, glaube ich, da waren eine Einheit, sollte da bei den Golanhöhen, auch gerade so im nördlichen Israel, wo wir jetzt auch unterwegs sind mit unserem am Hermann hier, hatten sie eine Aufgabe, dadurch eine Strecke zu gehen, und plötzlich merken sie, es ist nachts und wir sind im Minenfeld. Und wir können uns jetzt nicht falsch bewegen, dann werden wir hier alle sterben. Und sie haben angefangen, langsam mit dem, was sie hatten, keine wirkliche Ausrüstung, um Minen zu suchen, mit ihren Messern, von den Bajonetten nennt man das, von den Maschinengewehren, angefangen, die Minen zu suchen und sich einen Weg zu bahnen. Und es war noch nicht lange Zeit vergangen, da kam plötzlich ein Wirbel, ein starker Wind, wie so ein Tornado, hat das ganze Feld freigelegt, und in dem Mondschein sahen sie jede Mine, wo die lag. So befreit waren die von dem Sand und sie konnten da durchgehen. Und solche Geschichten hat er da recherchiert, nachgefragt und geforscht, ob das Mythen sind, ob das Geschichten sind, aber ob es Augenzeugen gibt, die das so erlebt haben. Ein anderes großes Ereignis war der Sechstagekrieg. Das war damals für die ganze Welt ein Wunder. Das war Israel am 5. Juni 67. Das war bei der Herausrufung, als sie den Staat gründeten, noch viel kleiner. Am 11. Juni 67 war die ganze Halbinsel Sinai in ihren Händen, auch Teile von Syrien, von Libanon und Jerusalem, alles. Das Ganze, eigentlich, so sollte das auch geblieben sein, aber die Weltgemeinschaft, die hat das nicht zugelassen, aus Druck, politischem Druck von den Großmächten, haben sie wieder das Land alles zurückgegeben. Das ist jetzt ungefähr wieder so, wie wir das hier sehen. Aber was sie behalten haben, sie haben über dieses Stück Land, das früher oder in der Zeit noch unter jordanischer Herrschaft war, das haben sie jetzt sozusagen unter ihre Kontrolle. Aber hier sind ja die sozusagen Autonomiegebieten. Die unterteilen sich da sehr. Aber 1967 kam sozusagen die Befreiung von Jerusalem, dass sie da endlich mal nicht die Jordanier herrschten in Jerusalem, sondern dass es jetzt unter israelischen. Aber diese ganze Halbinsel haben sie alles abgegeben. Das war politischer Druck von anderen Völkern. Aber das war ein Wunder Gottes, dass in diesem kurzen Blitzkrieg sozusagen, dass auf einmal so ein großer Sieg errungen wurde, da hat wirklich keiner mit gerechnet. Und Josua, der tut das hier so, wie wir das gelesen haben: Du sollst die Pferde lähmen und die Wagen verbrennen. Und er ist gehorsam, er tut das ja auch. Josua machte es mit ihnen, wie der Herr ihm gesagt hatte. Ihre Pferde lähmte er und ihre Wagen verbrannte er mit Feuer. Das war Umgang mit Versuchung, Geschwister. Wenn Dinge, die uns zur Versuchung werden, dann soll man die nicht so weglegen, dass man die wieder greifen kann, sondern das war wirklich unbrauchbar gemacht. Und das wurde ihnen nicht mehr zur Versuchung, weil es war wichtig für die Zukunft. Es war wichtig für die Ehre des Namens Gottes und dass sie das Vertrauen nicht verlieren sollten, dass Gott ihren Streit führt und nicht sie selber. Psalm 44, nicht mit Schwert haben wir das Land gewonnen. besingen die Söhne Korahs später, sondern mit dem Licht deines Angesichts. Und das war ein starkes Zeugnis, immer wieder in der Geschichte des Volkes. Sie wollten sich und dürften sich erinnern, und jetzt stellen wir uns dann wieder vor, man wäre doch diese Versuchung erlegen, jetzt die fliehenden Leuten da mit Pferden nachzujagen, wäre doch viel effektiver und alles, wie man sich das vorstellen kann. Aber das sollten sie nicht machen. Sie sollten das nicht, weil es ein Kampf des Herrn war und nicht der menschlichen Weisheit. Und somit haben sie dann auch hier wieder, blieb Josua standhaft und ließ sich in diese Versuchung nicht mit hinein. Hier wollte ich hin. Wir haben ja diese Berichte ausführlicher gelesen und deswegen ist uns vielleicht auch von der Vorstellung her es so, als ob da jede Stadt so total vernichtet wurde. Aber ganz so ist das nicht. Es waren bestimmte Städte, wo Gott, der Herr, sagte, da sollt ihr das so machen. Und das waren eigentlich nur vier: Jericho, Ai, Hazor und Lais, die so bis zum Letzten alles verbrannt wurde, praktisch ganz vernichtet wurde, auch als eine Denkerinnerung oder eine Weisung von dem Herrn, dass sie sollten nicht, und das haben sie auch nicht aus Kriegslust getan, weil sie so lustig waren, alles zu vernichten, sondern es war ein direkter Befehl Gottes. Wir haben das heute schon in dem Gebet gesagt, wie wir beten für Frieden, wir denken um Frieden. Unsere Glaubens- oder die Gründungsväter unseres Staates haben solche Sätze da reingenommen, auch geprägt vom Evangelium. Und das ist auch richtig, Geschwister. Wir sind in der Zeit des Neuen Testaments im Evangelium. Wir sind vom Evangelium geprägt. Und es wird nochmal eine wirkliche Strafe Gottes geben an Menschen. Nur das soll nicht durch Menschenhand geschehen. Die Gemeinde Jesu ist nirgendwo berufen, irgendwann mal diese Gerichte auszuführen. Aber wer wird die machen? Es wird nochmal wirklich den Menschen wirklich sehr schwer gehen in dieser Welt. In der Trübsalzeit die Gerichte Gottes als Zornschalen Gottes werden die hingestellt und Engel gießen die auf diese Erde aus. Und das ist noch viel Leid wird diese Erde erleben. Aber wir sind geprägt jetzt von dem Evangelium der Gnade. Wir sollen das leben. Das ist der gleiche Gott, der das tut. Und wir sollen das aber auch hier, glaube ich, immer so, wir werden das gleich lesen, dass es wirklich nicht jetzt eine Lust auf Töten war vom Volk Israel, sondern dass es eine Anordnung Gottes war. Und dass er die Menschenherzen so gelenkt hatte, dass es dann auch so geschehen sollte. Hier sehen wir, dass sie dann später noch nach dieser Schlacht findet der König sich wieder in seinem Palast oder in seiner Stadt, Hazor, von da kam der Jabin, der König, der das alles organisiert hatte. Und diese Stadt, die hat Josua dann auch wieder auf dem Befehl des Herrn mit ihr so umgegangen wie mit Jericho. Eine totale Vernichtung. So wie Gott das ihm gesagt hatte. Und das zeigt aber auch, dass diese Kämpfe länger dauerten. Dass, wenn wir da so Worte lesen und es gab keinen Entronnenen, dann war der König dann doch wieder später in seiner Stadt und hat da sich verschanzt. Und es wurde aber auch diese Stadt Hazor dem Gericht Gottes übergeben. Und hier ist die Erklärung auch dafür. Es sollte so kommen. Wir lesen das in den Versen 19 und 20. Und es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israels freiwillig ergab, ausgenommen die Heviter, die in Gibeon wohnten, die sie da mit List kamen. Sie nahmen dieselbe alle im Kampf ein, denn es geschah von dem Herrn, dass ihr Herz verstockt wurde, sodass sie mit den Söhnen Israel kämpften, damit an ihnen der Bann verstreckt wurde und ihnen keine Gnade zuteil würde, sondern dass sie vertilgt würden, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Diese Reifung für dieses Gericht Gottes, sie war ja langfristig. Mose wusste das schon, was hier geschehen würde. Der Herr hat es ihm gesagt, das wird eure Aufgabe sein. Und er verstockt das Herz. Oft haben wir dabei ein seltsames Gefühl, glaube ich, so von unserem Gerechtigkeitsempfinden und sagen uns dann, und wenn er das tut, was kann der Mensch dann dagegen machen? Der kann doch nichts, wenn Gott das Herz verstockt. Aber ich glaube, es ist mehr so wie, wir hatten mal eine Predigt von dem Bruder Kirill, dass er sagte, es geht alles immer um die Hand Gottes, wenn er sie zurückzieht. Dann ist schon alles verloren. Und ich glaube, mit dem Verstocken verstehe ich das auch so. Da braucht Gott gar nichts am Herzen, Menschenherzen machen. Wenn er dem nur nicht mehr mahnt, wenn er sich zurückzieht von den Menschen, dann ist er von Natur aus verstockt. So sind wir Menschen. Und wenn an uns was Gutes geschieht, dass wir hören, dass wir Hunger haben, offen sind für Gott, dann ist es immer seine Gnade, die uns über uns gekommen ist. Aber vom Wesen her aus braucht Gott uns gar nicht etwas antun. Wenn der sich zurückzieht, da sind wir das, was wir sind, verstockte Menschen. Und diese, so wie auch das immer geschieht, verstockter Mensch sieht nicht, was Gott vorhat. Der kann das nicht sehen. Und so sollte das geschehen, es gehörte zu dem Rettungsplan Gottes, zu der Heilsgeschichte Gottes, dass diese Völker dieses Gericht erleben sollten. Und diese Beschreibung wie Sand am Meer, das erinnert ja uns noch einmal an die Zukunft, an die Trübsalzeit. Geschwister, die Geschichte Gottes ist so, die Menschen leben 1000 Jahre in dem Segen Gottes, in dem Frieden Gottes, und dann sammelt sich die ganze Welt noch einmal, auch wieder mit diesem gleichen Begriff wie Sand am Meer. Und sie kämpfen und wollen gegen die heilige Stadt kämpfen. Das ist nach 1000 Jahren Frieden. Sobald der Satan wieder einmal für kurze Zeit frei wird, dann ist das Menschenherz wieder bei ihm. Und dann kommt das Gericht Gottes noch einmal über die Menschen. Und diese Vorgerichte alle, die sind Warnungen an die ganze Menschheit, dass das Ganze ist ja viel ernster noch, wie wir uns, wir denken dann immer, ja, der arme Mensch ist da in dem Krieg gefallen und das ist doch für unsere Erlebnisse schlimm, Geschwister, aber das, was danach geschieht, dass es wirklich eine Verdammnis gibt in der Hölle, das ist doch noch viel schlimmer. Nur daran haben wir uns so gewöhnt, da haben wir keine fassbare Beziehung zu, dass wir das wirklich Schlimme da spüren, so wie ein Fallen in einem Kampf. Aber hier sind für uns Menschen auch immer sichtbare Unterrichtsstunden von Gott, dass es wirklich schlimm ist, wenn man nicht in der schützenden Hand Gottes sich begibt als Mensch. Denn die Ewigkeit wird noch schlimmer sein als jede andere Erfahrung, die wir hier als Menschen gemacht haben. Und hier noch einmal zu dem Vorgeschichte. Diese Verheißung, dass sie das Land nochmal besitzen würden, die kam ungefähr 2000 Jahre vor Christus an Abraham. Das sind jetzt keine genauen Zahlen, das sind ein paar gebrochene noch, aber damit wir es besser fassen können. Ungefähr so lange wie von Jesus jetzt bis uns. So lange vor Jesus war diese Verheißung gegeben. 430, 450 Jahre jetzt, bis sie das Land eingenommen haben. 450 Jahre danach ist diese Verheißung erfüllt, die Abraham ja nicht gesehen hat. Aber ihm wurde sie gesagt, ihm wurde es zugesprochen. Er hat es geglaubt. Und wenn es auch nicht in seinem Leben geschah, aber er glaubte das, es wird kommen. Und so geschah das unter der Führung von Josua. Ein Hinweis will ich hier noch aus Vers 23 lesen, damit wir hier nicht später, und wir werden uns damit später befassen, aber nicht im Widerspruch kommen. Wir schließen das Kapitel 11 mit Vers 23. So nahm Josua das ganze Land ein, ganz wie der Herr zu Mose geredet hatte. Und Josua gab es Israel zum Erbteil, nach ihren Abteilungen, entsprechend ihren Stämmen. Und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Und Kapitel 13, nach 12, wo diese besiegten Könige beschrieben werden, da steht, als nun Josua alt und hochbetagt war, dann sprach der Herr zu ihm, du bist alt geworden und bist hochbetagt, aber sehr viel Land ist noch übrig, das in Besitz genommen werden muss. Ja, dass wir nicht hier im Widerspruch kommen. Wir werden uns damit später noch befassen, warum das so ausgesprochen ist, warum diese zwei Aussagen, die scheinbar so, eine sagt, es ist alles eingenommen und das andere sagt, es ist noch viel einzunehmen. Was ist damit gemeint? Das werden wir dann noch in der späteren Betrachtung darauf kommen. Und so erfüllt sich dieses Wort nach 450 Jahren sozusagen. Im Galaterbrief, da steht es, dass es 430 Jahre sind, aber da spricht man von dem Zeitpunkt, wenn das Gesetz dazu kam. Und da führt ja der Apostel Paulus aus, dass er sagt, die Verheißung, die Abraham damals gegeben wurde, zu der Verheißung hat das 430 Jahre danach kommende Gesetz, das sie in der Wüste Sinai bekommen haben, hat dazu keine neue Bedingung gestellt. Das will er damit sagen. Dieses Gesetz hat keine neue Bedingung, Verheißung, so wie die blieb, bedingungslos, Abraham, ich werde dir das Land geben, ich werde dich segnen und du wirst zum Segen sein. Das war ein bedingungsloser Bund. Und Paulus sagt, das Gesetz hat dazu keine neue Bedingung zu dieser Verheißung gebracht. Einerseits erfüllten sie das. Sie sind in das Land gekommen und sie haben auch das Land geerbt. Und doch sagt der Hebräerbrief uns, sie waren nicht zur Ruhe gekommen. Die Ruhe vom Krieg und das Land ruhte vom Krieg, ist hier gesagt. Und doch sagt der Hebräerbrief uns später, wenn Josua hier sie zur Ruhe gebracht hätte, da würde nicht geschrieben stehen, und er bestimmt einen neuen Ruhetag. Und deswegen ist ja das auch für uns eine deutliche Übertragung, dass diese eigentliche Ruhe, die ist nur in Jesus. Ich werde das jetzt mal durchgehen, dafür haben wir jetzt nicht Zeit, aber das, was uns betrifft. Wenn wir sagen, diese Ruhe ist in Jesus, Geschwister, da will ich uns einfach darin nochmal stärken. Das sagt er wirklich so, wir haben Ruhe in der Seele, wir haben Ruhe in der Fürsorge Gottes. Wie weit gelingt uns das? Sorget euch um nichts. Sieht die Vögel an, sieht die Lilien an. Das ist das, was Jesus sagte. Und darum ringt ein gläubiges Herz doch immer. Aber haben wir das ganz? Deswegen sagt die Bibel uns auch, diese Ruhe bleibt aber auch immer noch ein Ziel. Es ist nicht so, dass wir das sagen, das ist alles hinter uns, wir haben alles erreicht, sondern in Anfechtung von außen, in Anfechtung von innen bleibt das immer noch ein Ziel. Und hier ist das Wort aus dem Hebräerbrief, mit dem will ich schließen, uns einfach zu ermutigen. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. Geschwister, das ist wichtig, dass wir das in Jesus erleben und sagen, ich komme zur Ruhe in Jesus. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in reine Ruhe einzugehen. Das ist Evangelium, Geschwister. Es ist geschehen, wir haben es und es ist gleichzeitig immer noch ein Ziel, das wir anstreben, das wir noch nicht haben, das wir durch Sorgen, Verwirrung erleben, durch Ängste, durch Kleinglaube oder Unglaube oder viele dieser Dinge. Und das ist Evangelium, das sagt uns immer, was wir haben und sagt uns aber auch, wo wir noch immer wieder hinstreben. Wir wollen es noch. Und die endgültige Ruhe ist doch das Ankommen in der Ewigkeit. Selig sind, die in dem Herrn sterben von nun an, denn sie ruhen von ihren Werken. Dann ist eine vollendete Ruhe da. Und die ist ja uns auch offen, Geschwister. Dafür wollen wir dem Herrn danken. Lass uns jetzt zum Abschluss abbeten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, für deine Offenbarungen, die du schenkst, dass du auch sichtbare Zeichen setzt in dieser Welt, in der Geschichte, ein Denkmal, viele Denkmäler, die uns das Vertrauen zu dir erheben, stärken. Und wir wollen dich immer wieder neu begegnen, auch an Golgatha, und wo du deine Liebe unter Beweis gestellt hast, dass kein Mensch daran zweifeln muss, dass er wirklich ein geliebter Mensch ist. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Amen. Ich wünsche jedem noch einen guten Heimweg.